Mainova Energieakademie, der Podcast. Gut gelaunte Grüße gehen raus aus den Skyline Studios von Radio Frankfurt. Wir sitzen wieder in diesen wunderschönen Studios heute zusammen mit der lieben Thea Heim. Hallo Thea.
Hallo.
Thea, sag mal, ihr habt euch jetzt schon mal so ein bisschen umgeschaut. Wie findest du es denn in den Skyline Studios?
Total beeindruckend. Also leider regnet es heute und man hat jetzt nicht so die ganz weite Sicht. Es ist ein bisschen grau, aber ich glaube, in München gibt es nicht so hohe Gebäude. Also ich wohne ja in München und ich finde es hier immer schon beeindruckend. Ich bin auch im Hotel im 37. Stock und
oha,
irgendwie fährt man hier mehr Aufzug als anderswo.
Mich interessiert als allererstes mal, was machst du denn, Thea? Gib doch mal unseren Hörern so einen ganz kleinen Einblick, wer du bist.
Ja, also ich bin leidenschaftliche Läuferin. Ich laufe Marathon, gehöre auch zur deutschen Spitze. Bin aber nicht so der typische Profiläufer, sondern ich arbeite fulltime nebenbei für die Allianz im IT-Bereich und führe da eigentlich so ein Doppelleben und das macht mir halt sehr viel Spaß.
Doppelleben würden, glaube ich, viele unserer Zuhörer genauso unterschreiben. Das geht einigen so, gerade was das Thema Sport angeht. Kommen wir aber gleich drauf. Dieser Podcast ist nur eine Sache von ganz, ganz vielen tollen Projekten, die die Mainova Energieakademie anbietet, mit der Intention, dass jeder Sport in seinen Alltag integrieren kann. Ob jetzt Anfänger, Fortgeschritten oder der Vollprofi. Und deswegen freue ich mich, Thea, dass du bei uns bist, uns ein paar Einblicke geben kannst. Wir haben heute unter anderem auch den Schwerpunkt Training im Winter. Da bin ich sehr interessiert dran. Denn das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ich renne immer im Zwiebellook. Also ich sehe aus wie so ein Michelin-Männchen. Da werde ich dich gleich fragen, ob das eigentlich so gesund ist. Wir fangen aber erstmal an. Wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen und wann hast du diese Leidenschaft für dich entdeckt?
Also ich laufe eigentlich schon ziemlich lange, weil mein Vater war auch schon Marathonläufer und hat uns, also ich habe zwei Geschwister, damals schon immer mit zu seinen Läufen genommen und wir sind dann so die Kinderläufe gelaufen, also so für 7-Jährige oder 10-Jährige gibt es ja immer so diese Bambini-Läufe oder ja, Zwergerläufe heißt es in Bayern oft. Und da sind wir halt mitgelaufen und haben so quasi schon immer irgendwie so auch dieses wettkampfmäßige Laufen miterlebt. Ich habe dann aber eigentlich so in meiner Kindheit und auch Jugend alle möglichen Sportarten gemacht. Also ich habe auch lange Fußball gespielt, erst bei den Jungs, dann bei den Mädels. Ich habe Judo gemacht, ich habe Skilanglauf im Winter gemacht, kann man halt in Bayern ganz gut machen. Und das alles schon auch immer ein bisschen auf einem Niveau, wo man auch Wettkämpfe und so gemacht hat. Und jetzt das reine Laufen oder diese Leidenschaft zum Laufen, die habe ich, glaube ich, so für mich erst so richtig realisiert, als ich dann studiert habe. Weil dann war das halt so, sage ich mal, der Sport, den ich gut nebenbei machen konnte, weil er halt auch sehr effizient ist, nicht so viel Zeit benötigt, egal wo man ist, man kann immer laufen. Und dann habe ich, glaube ich, für mich erst so richtig realisiert, was das Laufen mir eigentlich gibt. Und ich glaube, man muss ein bisschen älter werden, um das so hundertprozentig dann zu spüren.
Zu spüren und vor allen Dingen auch zu genießen.
Ja, oder? Genau. Also als Jugendliche oder als Kind läuft man ja auch oft wegen den Wettkämpfen. Also ich war dann auch immer relativ weit vorne dabei und irgendwie hat es halt Spaß gemacht zu gewinnen oder eine Medaille oder einen Pokal zu bekommen. Aber man ist nicht gelaufen so unbedingt, weil man gern läuft. Und das merkt man erst später dann, dass man vielleicht auch, wenn man mal eine Zeit lang nicht laufen kann. Also ich hatte auch mal eine Verletzung, konnte dann mal eine Zeit lang nicht laufen. Da merkt man eigentlich auch erst, was einem fehlt und realisiert, wie gern man eigentlich diesen Sport betreibt.
Ja, und als Kind finde ich, da geht es auch halt mehr um Spaß. Deswegen auch so Fußball und so, das sind diese Mannschaftssportarten. Da als Kind ist es ja schon wichtig, dass du eigentlich gar nicht merkst, dass du Sport machst. Du wirst ja eigentlich einfach nur rumtoben und Spaß haben.
Genau, ja, nein, und mit anderen, mit deiner Gruppe oder mit deinen Freunden und es ist nicht so entscheidend, was du machst, genau. Und das finde ich aber auch wichtig, dass man sich als Kind noch nicht so spezialisiert, sondern einfach guckt, was macht einem Spaß und auch mal verschiedene Dinge einfach ausprobiert, weil ich glaube, da profitiert man auch später davon, wenn man sich dann für eine Sportart entscheidet.
Mhm. Du hast ja auch gesagt, bei diversen Wettkämpfen gab es ja auch so Kindergruppen, wo man mitlaufen konnte. Das ist übrigens bei dem Marathon der Mainova genauso. Das ist der Strubelpeter.
Ja, ich kenne es. Ich bin sogar auch schon mal vor einigen Jahren, also ich bin schon sehr oft hier beim Frankfurt-Marathon gewesen. Früher bin ich, wo ich noch nicht selber die Marathondistanz gelaufen bin, da war ich noch Mittelstreckenläuferin, bin eher so 800, 1500 Meter wettkampfmäßig auch gelaufen. Und da war ich auch mal hier beim Frankfurt-Marathon, glaube ich, 2 Jahre hintereinander bei diesem Struwwelpeter-Lauf und bin bei den Kleinen quasi so Vorläufer oder Mitläufer gewesen. Einige haben mich dort natürlich dann überholt in der Festhalle, die waren richtig schnell.
Ja.
Aber es hat auch immer total Spaß gemacht, eben mit den Kids dann diese 400-Meter-Runde oder was das ist, da um die Messehalle zu laufen.
Thea, auf welchen Distanzen bist du unterwegs sonst so? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also jetzt laufe ich schwerpunktmäßig schon die Langstrecke, also Halbmarathon und Marathon. Aber Marathon läuft man ja maximal 2-mal im Jahr, sage ich jetzt mal. Und Halbmarathons kann man vielleicht auch mal ein paar mehr laufen. Dann läuft man natürlich auch mal einen 10-Kilometer-Lauf oder auch mal einen 5-Kilometer-Lauf als Vorbereitung. Aber ich habe sozusagen über die Jahre mich nach oben entwickelt. Also ich bin früher die Mittelstrecke wirklich auf der Bahn im Stadion gelaufen und jetzt laufe ich halt die Straßenläufe.
Mhm. Und was würdest du sagen, sind bisher deine größten Erfolge?
Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also natürlich auf dem Papier denke ich, die Medaillen halt bei deutschen Meisterschaften. Also ich bin über die 800 Meter damals noch auf der Mittelstrecke, bin ich Dritte geworden bei den Frauen bei den deutschen Meisterschaften im Stadion. Und dann bin ich einige Jahre später im Halbmarathon deutsche Vizemeisterin geworden. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Bandbreite. Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die auf der Langstrecke erfolgreich sind und auf der Mittelstrecke erfolgreich waren. Aber so insgesamt für mich persönlich ist, glaube ich, so meine Marathon-Bestzeit auch ein sehr großer Erfolg. Das war halt jetzt keine Meisterschaft. Also ich finde es immer schwer zu sagen, was ist jetzt der Größte, sondern irgendwie ist auch ein Erfolg, dass man einfach so viele Jahre dabei ist und immer kontinuierlich Jahr für Jahr auf der jeweiligen Distanz dann, denke ich, auch vorne dabei war in Deutschland.
Ich finde ja auch, Erfolg kann man ja auch unterschiedlich definieren. Das kann man splitten. Das ist das eine, was schwarz auf weiß auf dem Blatt steht als Ergebnis und das andere ist ja im Endeffekt, was für dich mental auch ein Erfolg ist, oder?
Genau, also ich sage jetzt mal so diese Marathon-Bestzeit, wo ich auch davor bei einem Marathon einfach kein so gutes Erlebnis hatte, das war letztes Jahr hier in Frankfurt und dann 5 Wochen später dann einfach dieses extrem tolle Erlebnis hatte, das macht halt was mit einem emotional und das ist halt auch, sage ich mal, ein Erfolg, wenn man einfach so tolle Erlebnisse hat, die einen einfach auch über die Wochen, Monate danach auch, sage ich mal, in der dunklen Jahreszeit und so weiter immer motivieren und begleiten und an die man halt gerne zurückdenkt. Ich sage immer, solche Dinge, wenn man jetzt so einen Marathon finisht in einer Zeit, die man sich vielleicht vorgestellt hat oder einfach ihn schafft vielleicht auch als Hobbyläufer, das kann man sich halt nicht mit Geld kaufen. Das ist einfach eine Emotion, die man dann spürt. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und das weiß eigentlich jeder, der Marathons läuft, weil sonst würden die Leute es nicht immer wieder tun.
Ja, du hast uns erzählt, dass du ja wie so ein Doppelleben führst, also du arbeitest. Wie lässt sich deine Arbeit mit dem Trainingsplan verbinden?
Also ich sag mal so, über die Jahre habe ich da natürlich auch ein bisschen Erfahrung gewonnen. Ich versuche natürlich so ganz lange, harte Einheiten dann auch mal aufs Wochenende zu legen. Aber es ist natürlich auch notwendig, dass man auch während der Woche was trainiert, wenn man auf dem Niveau unterwegs ist. Und bei mir ist es halt einfach so, ich laufe dann gern mal morgens vor der Arbeit, aber nur eine kleine Runde, weil ich morgens auch noch nicht so 100% fit bin. Mein Organismus ist noch nicht so da. Ich habe nicht so viel gegessen. Da kann ich jetzt nicht so die mega große Einheit irgendwie machen, auch aus Zeitgründen. Und dann mache ich halt abends nach der Arbeit einfach so wie jeder normale Arbeitende halt meine Haupteinheit. Und das kommt dann halt immer drauf an, was an dem Tag auf dem Plan steht. Laufen ist, wie gesagt, sehr effizient. Also man kann das meiste wirklich von der Haustür weg machen. Man hat keine großen Anreisen. Man muss jetzt nicht in ein Schwimmbad oder so rein, wie jetzt die Schwimmer. Oder auch eine Laufeinheit dauert eigentlich selten länger als irgendwie 2 Stunden. Das ist eigentlich schon so fast das Maximum bei mir, weil in 2 Stunden habe ich halt schon fast 30 Kilometer oder so zusammen.
Wahnsinn,
und das ist jetzt nicht so notwendig, oft viel länger zu laufen. Das ist das Schöne. Ich meine, im Radsport oder so, wenn man 4-5 Stunden dann fahren muss,
das ist total zeitintensiv.
Ja.
Klar. Ja, ich finde es auch immer schön beim Joggen, beim Laufen. Du gehst vor die Haustür und kannst einfach loslaufen. Du brauchst kaum was. Schuhe, ein paar gute Laufklamotten, zack, los geht's. Unkompliziert, einfach.
Genau, also es ist ja auch das Schöne, dass man es wirklich überall eigentlich machen kann, wenn man jetzt mal auch beruflich oder privat irgendwo unterwegs ist und dann irgend so eine 2-, 3-, 4-Kilometer-Runde findet man immer. Notfalls läuft man die halt 2 oder 3 Mal. Aber es ist eigentlich möglich, egal wo man ist, immer seine Laufschuhe mitzunehmen und mhm. irgendwie eine Garnitur und dann zumindest ein bisschen was zu machen. Und auch wenn man nur eine halbe Stunde läuft, ja. finde ich, hat man schon was getan, fühlt man sich viel besser, als wenn man jetzt sich gar nicht bewegt hat.
Wir hatten eben so eine Situation, eigentlich witzig. Du hast gesagt, die Laufschuhe kann man überall mit hinnehmen. Ich habe meine zum Beispiel fast immer mit und ich habe sie eben gerade auch hier mitgebracht und die standen irgendwo. Ich lasse die dann immer irgendwo fallen, ja. Und so ein Mitarbeiter hat gerufen, wem gehören die Schuhe? Und in dem Moment, wo der gerufen hat, wem diese Schuhe gehören, hat er gesagt, ach, die sind von Anne. So, weil die Leute das wissen, dass ich auch total gerne laufe. Und wie du das gerade gesagt hast, man kann es überall machen. Und was ich auch interessant fand, du hast gesagt, morgens kannst du nicht so laufen. Jeder hat ja schon so seinen eigenen Biorhythmus, oder? Es gibt ja welche, das bewundere ich immer. Das ist mir ein Rätsel, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. 6 Uhr manchmal siehst du schon die ersten Menschen laufen. Das könnte ich nie. Ich bin zum Beispiel so jemand, mir liegt das eher am Nachmittag oder am Abend. Das, ist das bei dir genauso, ja? Wenn du sagst, du kannst morgens nicht so laufen.
Ja, also es ist bei mir auch so. Also ich laufe einfach auch nicht gern, wenn ich nichts irgendwie im Magen habe. Also ich brauche immer die Energie aus der Mahlzeit, um dann halt auch Leistung bringen zu können. Und wenn ich jetzt morgens aufstehe und direkt loslaufe oder nur irgendeinen kleinen Snack zu mir nehme und loslaufe, dann merke ich einfach, dass mir auch noch ein bisschen die Energie fehlt. Und dann kann ich zwar schon irgendwie eine halbe Stunde oder auch eine Stunde locker vor mich hin laufen, aber ich sehe es auch an ganz klaren Pulswerten und so weiter, dass die dann für verhältnismäßig für das Tempo, was ich laufe, höher sind, weil der Körper halt einfach noch nicht ganz so da ist. Aber ich glaube halt, wenn Leute das jeden Tag machen, dass man sich schon auch daran gewöhnen kann. Mhm. Und ich bewundere die Leute auch, die teilweise morgens um 9 ins Büro kommen und dann halt schon irgend so eine 20-Kilometer-Lauf oder so hinter sich haben. Gibt's auf jeden Fall auch.
Ja, ja. Wie sieht denn so ein typischer Trainingstag aus bei dir?
Es kommt immer drauf an, ist jetzt gerade Wochenende oder nicht, muss ich arbeiten oder nicht. Aber normalerweise, wie gesagt, mache ich immer gern morgens so eine kleine Einheit, irgendwie so eine halbe Stunde laufen oder 40 Minuten laufen, irgendwie 6-8 Kilometer, echt ganz locker. Und dann kommt abends so die Haupteinheit. Das kann dann entweder mal ein Tempotraining sein, auch mal auf der Bahn. Dann laufe ich zur Bahn hin, mache meine Tempoläufe und laufe wieder zurück, weil die ist bei mir so 3,5-4 Kilometer weg. Das ist eigentlich eine super Distanz zum Warmlaufen. Oder es ist halt einfach nur ein lockerer Dauerlauf oder je nachdem, was halt dann an dem Tag ansteht, auch mal ein Krafttraining oder es kann alles Mögliche sein.
Mhm. Was sagst du zum Thema Ruhetag? Wie sieht der bei dir aus? Und was mich auch interessiert, was sagst du, wie wichtig ist so ein Ruhetag?
Also ich mache immer dann Ruhetag, wenn ich einfach müde bin und auch irgendwie keine Lust auf Laufen habe. Mhm. Das ist immer schon so ein klares Zeichen, glaube ich, von meinem Körper, dass er jetzt auch mal eine Pause braucht, weil normalerweise habe ich schon immer zumindest so ein bisschen Lust. Natürlich muss man sich auch mal so ein bisschen überwinden, gerade wenn das Wetter schlecht ist und schon dunkel ist und man einfach so dieses Rausgehen ist immer so eine kleine Hemmschwelle da. Ja. Aber so, man merkt schon, wenn man so irgendwie gar keine Lust hat. Und dann, glaube ich, ist es bei mir meistens auch so, dass ich davor dann doch relativ viel vielleicht trainiert hatte und einfach merke, jetzt muss ich mal einen Break machen. Und dann laufe ich auch nicht. Was ich immer ganz gern mache, ist mal wenigstens so ein bisschen spazieren gehen oder so, dass man trotzdem sich ein bisschen bewegt, weil ich dann so das Gefühl habe, dass ich mich besser erhole. Mhm. Und natürlich an so einem Tag viel essen und einfach sich wohlfühlen.
Mhm. Ja. Was machst du denn, bevor du losläufst, erwärmungstechnisch? Das ist zum Beispiel auch etwas, da bin ich immer so ein bisschen faul vor dem Laufen. Ich dehne mich zum Beispiel ganz intensiv nach dem Laufen. Aber davor, ist das auch wichtig? Und was machst du, bevor du startest?
Also ich mache eigentlich gar nichts direkt vor dem Loslaufen. Ich gehe schon raus und laufe einfach los, aber ich laufe halt sehr langsam los. Also für mich ist es nicht schlimm, wenn der erste Kilometer eine Minute oder sogar 1,5 Minuten langsam ist als mein Gesamtdurchschnitt dann auf die Kilometer.
Ja.
Also ich rolle einfach ganz langsam rein, sodass die Muskulatur quasi auf diesem ersten Kilometer oder auf den ersten zwei langsam warm wird und dann werde ich von ganz allein schneller. Und das ist, glaube ich, für mich immer so ein ganz gutes Vorgehen. Es muss nicht auf dem ersten Kilometer schon der gewünschte Durchschnitt irgendwie auf meiner Uhr stehen, sondern ich gehe da ganz locker rein. Und wenn ich natürlich jetzt Tempotraining oder so habe, dann laufe ich halt die 2, 3, 4 Kilometer locker ein und dann mache ich halt so ein bisschen Lauf-ABC, leichtes Stretching, vielleicht nochmal 2, 3 Steigerungen, auch in einer höheren Geschwindigkeit und dann gehen halt die eigentlichen Tempoläufe los.
Und danach, wenn du fertig bist mit dem Laufen?
Genau, also wenn ich dann zu Hause bin, dann schaue ich vor allem erstmal, dass ich schnell irgendwelche Nahrung zu mir nehme. Also das kann dann auch mal so ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Shake sein oder irgendwas, was ich halt zu essen schon vorher vorbereitet habe, weil das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man möglichst schnell auch die Speicher wieder auffüllt, weil man dann einfach auch deutlich schneller regeneriert. Und dann stretche ich auch gern mal einfach ein bisschen länger. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut so nach Gefühl machen. Man muss auch nicht, aus meiner Sicht, muss man nicht jeden Tag ewig lang stretchen, sondern einfach, wie man sich fühlt und was einem gut tut. Das spürt man dann schon, wenn man am nächsten Tag aus dem Bett aufsteht, wie man sich so fühlt und was bringt und was nichts bringt.
Yep. Welches Training liegt dir nicht so, ist aber besonders effektiv, vor allen Dingen vielleicht auch wichtig für so einen Läufer?
Also was ich wirklich nicht so gerne trainiere, sind so Berganläufe. Das ist aber, glaube ich, schon eine wichtige Einheit, weil es halt auch die Kraftausdauer schult. Und gerade so in der Vorbereitung, bevor es dann in die direkte Vorbereitung für den Wettkampf geht, also in diese allgemeinen Vorbereitungsphase, ist es, glaube ich, schon wichtig, auch seine Kraftausdauer und solche Dinge zu trainieren. Und da machen wir immer ganz gerne mal so Berganläufe. Und das ist, finde ich, schon immer irgendwie bisschen zäh, weil man läuft dann hoch und dann muss man wieder runterlaufen und wieder hoch. Und es ist nicht so meine Lieblingseinheit, aber ich glaube schon, dass sie eigentlich relativ wichtig sein kann. Und ich glaube auch, das kann man wirklich auch jedem empfehlen zu machen. Also da muss man jetzt kein Spitzenläufer sein. Es ist einfach mal was anderes. Es werden andere Muskeln beim Hochlaufen und auch beim Runterlaufen angesprochen. Und ist, glaube ich, auch sehr gut als Verletzungsprophylaxe.
Ich finde auch, solche Läufe, die setzen einfach nochmal andere Impulse, finde ich, das fordert ja schon einen nochmal anders heraus.
Auf jeden Fall. Also und das, glaube ich, ist auch das Wichtige, wenn man sich einen Trainingsplan zusammenstellt, dass man nicht jeden Tag gleich schnell und gleich lang läuft, also nicht immer die gleiche Runde im gleichen Tempo, sondern dass man möglichst verschiedene Reize setzt und das Training möglichst variiert. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept und dann kommt man deutlich schneller vorwärts, sage ich mal, mit seiner Leistung.
Hast du vielleicht einen Tipp für die Motivation, gerade was so die Dinge und die Übungen und die Einheiten angeht, auf die man nicht so Lust hat?
Also ich glaube immer eine gute Musik, also ich höre eigentlich gar nicht so gern Musik, aber so ein Podcast oder so auf den Ohren.
Ja.
Ich höre dann auch gerne einen Podcast aus dem Laufbereich, weil es mich irgendwie motiviert, wenn andere Läufer erzählen, wie sie so trainieren. Oder aus dem Sportbereich, es muss jetzt nicht immer ein Läufer sein, auch mal Triathlon oder so. Ich finde es spannend, die Geschichten von den Leuten zu hören. Also das mache ich total gern. Oder ich fange irgendein Hörbuch an, da hat man auch schon mal 10, 15 Stunden, die man, wo man sich dann schon freut, wenn man endlich wieder trainieren darf, damit man sein Hörbuch wieder weiterhören kann. Also das finde ich gerade auch in dieser dunkleren Jahreszeit eigentlich eine super Motivation. Und da komme ich auch durch die Einheiten, die ich vielleicht, auf die ich mich vielleicht jetzt nicht immer so 100% freue.
Sehr guter Tipp. Wie sieht's denn aus? Trainierst du in einer Gruppe und läufst du dann eher alleine oder auch in so einer Trainingsgruppe?
Also wir haben schon so ein Laufteam, wobei bei uns in dem Laufteam auch alle beruflich irgendwie eingespannt sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht immer Montag, Mittwoch, Freitag um 18 Uhr unser Lauftraining, wie es vielleicht in so einem Verein der Fall wäre. Aber wir rufen uns halt zusammen, wir schreiben uns zusammen, dann laufen wir auch häufiger gemeinsam. Ich laufe auch oft mit meinem Trainer zusammen, weil der auch in München wohnt und auch noch ziemlich schnell unterwegs ist. Aber es kommt auch immer ein bisschen auf die Jahreszeit an. Jetzt gerade im Winter, wenn es kalt, nass ist, dann weiche ich doch auch mal ganz gerne aufs Laufband aus, wenn es abends schon dunkel ist nach der Arbeit. Und dort trainiere ich natürlich dann eigentlich für mich alleine, aber dann sind ja im Fitnessstudio wieder andere Leute, die man dann auch so über die Zeit schon kennengelernt hat. Also von dem her ist es ganz unterschiedlich, ob ich jetzt alleine laufe oder in der Gruppe. Also ich mache beides total gern. Ich finde es aber auch schön, mal alleine Sport zu machen, weil man dann über alles, was man so an so einem Tag erlebt, natürlich auch nachdenken kann, das verarbeiten kann. Das finde ich auch eine sehr schöne Zeit, wo man einfach mal für sich alleine ist.
Mir geht es auch oft so, wenn ich alleine laufe, da kommen ja neue Ideen. Da kommen wieder ganz neue Impulse und Gedanken, die mich sowohl privat als auch in meiner Arbeit wieder weiterbringen. Alleine dafür lohnt sich das schon, auch mal alleine irgendwie sich auf den Weg zu machen.
Geht mir genauso. Also manchmal komme ich am nächsten Morgen in die Arbeit und sage, ich habe jetzt hier die und die Idee.
Ja.
Und dann sagt irgendjemand, Ist dir das beim Laufen eingefallen? Und ich so, ja. Also das wissen die Kollegen auch schon. Oder wenn manchmal fällt mir ein, was wir irgendwie vergessen haben. Oder dann schreibe ich es mir danach gleich auf und bringe es dann halt am nächsten Tag oder so mit ein. Und das finde ich immer total schön, wenn man halt läuft, denkt man über alles nochmal so nach. Gerade wenn man vielleicht einen stressigen Tag hatte. Mhm. Was, und dann geht ja doch irgendwas vielleicht mal hinten runter, was man einfach vergisst. Und dann fällt es mir beim Laufen wieder ein. Und es ist super wichtig für mich einfach auch, die Läufe zu haben, wo ich über alles nachdenken kann. Mhm.
Deswegen sage ich immer, wenn ich laufe, ich mache das sekundär für den Körper. An erster Stelle steht wirklich das Mentale, weil es ein Ausgleich ist, weil man so viel verarbeiten kann und man sich einfach viel, viel freier fühlt nach dem Laufen.
Ja, geht mir auf jeden Fall genauso.
Mhm. Was hast du denn so an dir, wenn du läufst? Thema Laufuhr, Brustgurt, hast du da Hilfsmittel und nach was richtest du dich da?
Genau, also ich habe eine Garmin-Laufuhr und einen Pulsgurt. Mhm. Ich laufe auch eigentlich immer gerne mit Pulsgurt, um einfach zu sehen, ob meine Werte so in dem ganzen normalen Bereich sind, gerade jetzt auch die letzten Jahre mit Corona und diesen ganzen Krankheiten und so finde ich es immer wichtig, dass man schon ein bisschen seine Pulswerte im Blick hat oder mir gibt es auch ein gewissen Grad an Sicherheit. Wenn da alles normal ist, dann weiß ich, okay, ich bin gesund und fit. Mhm. Und ansonsten habe ich halt Laufschuhe an, Laufklamotten an, je nach Jahreszeit. Eine Sonnenbrille ganz gerne im Sommer und oft halt meine Kopfhörer noch dabei. Mhm. Genau.
Ich habe mal auf deinem Instagram-Kanal geguckt und der letzte Post, der hieß da, dass der September dein Lieblingsmonat ist zum Laufen, wo wir auch beim nächsten Thema wären. Wir befinden uns jetzt mitten in der dunklen Jahreszeit. Warum ist der September dein Lieblingsmonat zum Laufen?
Weil im September, finde ich, oft sehr gutes Wetter ist. Also es ist halt nicht mehr ganz so heiß wie im Juli, August. Mhm. Da ist es mir manchmal schon ein bisschen zu heiß, gerade für die Langstrecken, wenn es dann die Temperaturen dann so über die 25 Grad klettern und an die 30, dann wird es ein bisschen unangenehm, weil man kann ja gar nicht so viel Getränke mitnehmen, wie man dann bräuchte. Dann läuft man und hat schon übelst den Durst während des Laufens. Und da finde ich, im September hat man halt oft so diese 20 Grad, wo man schon noch in kurzen Hosen laufen kann oder auch mal 17, 18 Grad. Also man kann immer noch in kurz laufen, aber es sind einfach sehr angenehme Temperaturen. Die Tage sind auch noch nicht so kurz wie jetzt im Oktober, sondern noch einigermaßen okay. Also man schafft es auch noch im Hellen zu laufen. Und ich finde es einfach irgendwie, also für mich ist es einfach der beste Monat.
Mhm. Wie gehe ich richtig laufen? Mit welchen Klamotten? Ich bin so ein Typ, ich friere ziemlich schnell und ich habe dann gefühlt irgendwie 3, 4, 5 Schichten an, noch ein Schal und irgendwas um die Ohren, weil ich um die Ohren immer sehr empfindlich bin. Gibt es da eine Regel? Was ziehe ich denn eigentlich am besten an? Weil da bin ich immer so ein bisschen ratlos, weil ich habe total Angst zu frieren, dass ich mich dann verkühle. Aber ich habe es auch ganz oft, wenn ich dann draußen bin und laufe, dann schwitze ich extrem. Dann habe ich das Gefühl, irgendwie, ich möchte dann doch was ausziehen. So, dann schwitzt man aber schon, dann denkst du, nee, lass es jetzt an, jetzt bist du so losgelaufen. Kannst du uns da einen Tipp geben?
Also eine Regel gibt es grundsätzlich nicht, aber also was bei mir sehr gut funktioniert, ist halt, dass ich mir 2, 3 verschiedene Laufunterhemden besorg, also kurzärmlich, langärmlich und vielleicht ohne Ärmel, die einfach eine gute Qualität haben, atmungsaktiv sind und so weiter. Und dann einfach eine sehr gute Laufjacke oben drüber ziehe oder eine Weste, wenn es vielleicht noch nicht ganz so kalt ist. Ich habe da so eine Laufjacke, die da perlt das Wasser auch ab, aber die ist trotzdem extrem atmungsaktiv. Also das ist so ein spezielles Shake-Dry-Material, heißt es. Und damit komme ich eigentlich durch den ganzen Winter. Also die ist einfach super, weil die auch den Wind abhält, die hält das Wasser ab. Und ich glaube, es ist nicht die beste Strategie, so ganz viele Schichten übereinander anzuziehen, weil wenn man dann schwitzt, dann kühlt man auch relativ schnell wieder aus, dadurch, dass der Schweiß dann ja nass auf dem Körper ist. Von dem her ziehe ich lieber weniger an, aber dann halt eine gute Qualität an Klamotten und bei der Hose halt einfach eine Tight. Also Tight bewähren sich da, da gibt es ja gefütterte und welche, die halt nicht gefüttert sind, dann kann man je nach Temperatur sich für eine entscheiden. Und ich ziehe immer gern noch Kompressionssocken an, also lange Socken, damit von unten jetzt auch keine Nässe und Kälte quasi reinkommt. Finde ich sehr angenehm. Aber ich glaube, da muss auch jeder für sich so herausfinden, wo er sich halt wohlfühlt. Manche frieren halt leichter, manche frieren weniger leicht. Und ich glaube aber, beim Laufen friert man eigentlich nicht, während man sich bewegt. Und deshalb glaube ich, ist es schon ratsam, sich nicht zu dick anzuziehen, weil sonst muss man alles von sich schmeißen.
Das kenne ich. Wann weiß ich denn, ob ich warm genug angezogen bin?
Also ich sage jetzt mal, in einem Wettkampf oder so ist es eigentlich immer eine ganz gute Indikation, wenn man am Start steht und so ganz leicht friert. Ich glaube, dann ist man eigentlich perfekt angezogen, weil wenn man nämlich am Start steht und sich total wohlfühlt, oh, heute ist mir ja gar nicht kalt jetzt im Winter, oder wenn es beim Start 10 Grad hat, dann ist man, glaube ich, schon einen Tick zu warm eher angezogen. Und ansonsten, glaube ich, merkt man es halt auch einfach, wenn man während der Einheit merkt, man schwitzt, aber es wird einem quasi nicht kalt, dann ist man, glaube ich, richtig angezogen.
Würdest du sagen, es gibt eine Minimaltemperatur, da sollte man nicht mehr draußen laufen?
Also ich habe früher auch mal wettkampfmäßig Skilanglauf gemacht und da war es immer so, wenn es kälter ist als minus 20, dann wird nicht gestartet, weil dann wäre es gesundheitsgefährdend. Also dann starten die auch nicht beim Wintersport. Aber ich glaube eigentlich schon so unter minus 5 oder so wird schon unangenehm. Man bekommt nicht mehr so richtig gut Luft. Man fühlt sich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon irgendwelche Indikationen gibt, dass das auch schädigend sein kann für die Lunge, bei kälter als minus 5 Grad rumzulaufen. Ich weiche dann schon gern aufs Laufband aus. Wenn es jetzt unter 0 hat, dann bin ich schon eine, die dann lieber drinnen trainiert, weil ich einfach auch mich irgendwie auch nicht so agil fühle, wenn es so extrem kalt ist. Dann werden irgendwie meine Muskeln gefühlt nie warm und ich kann auch gar nicht so schnell laufen, weil ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin eingerostet. Aber ich glaube, da gibt es auch wieder Leute, denen macht es irgendwie gar nichts aus. Da muss jeder für sich so rausfinden, wann es einem zu kalt ist.
Ich weiß nicht, wie es in München aussieht, aber die minus 20 Grad, die bekommen wir hier in Frankfurt nicht. Bei uns, wir haben schon Probleme, irgendwie mal Schnee zu bekommen, tatsächlich. Aber ich kenne das, weil ich gehe auch bei jeder Wetterlage draußen laufen, egal ob Sommer oder Winter. Aber tatsächlich, wenn es ja auch mal unter 0 Grad fällt, das Thermometer, hatte ich auch schon diesen Effekt, dass ich denke, ich bin wie eingerostet und das ist dann wahrscheinlich wirklich das, wo man auf den eigenen Körper einfach hören sollte. Der gibt einen ja eigentlich schon jegliches Signal, oder?
Würde ich auch so sehen und es ist dann halt auch einfach vielleicht angebracht, dann läuft man halt einfach langsamer, versucht jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie einen Tempolauf zu machen, wenn es eben diese Bedingungen hat. Ich glaube, das sollte man sowieso beherzigen. Ein Plan ist immer schön und gut, was man sich da irgendwie draufschreibt, wenn man auf ein Training, auf einen Wettkampf sich vorbereitet. Viel wichtiger ist es, glaube ich, dass man schon tagtäglich auch so ein bisschen sein eigenes Feeling mit einbezieht und auch die äußeren Bedingungen, weil es bringt eigentlich nichts, wenn man einfach mit dem Kopf durch die Wand versucht, seinen Plan durchzuziehen.
Absolut, weil es ja auch dem Körper dann letztendlich nicht gut tut.
Ja, genau.
Wie sieht denn so eine typische Marathonvorbereitung im Winter aus oder auch in der Nebensaison jetzt?
Also ich sag mal, die Marathonvorbereitung an sich, die direkte, die startet eigentlich immer erst so 3 oder maximal 4 Monate vor dem eigentlichen Zielmarathon. Und man versucht, oder ich versuche eigentlich immer in diese Marathonvorbereitung halt mit einer guten Grundlage reinzugehen und einer guten Allgemeinausbildung. Das heißt, man kann dann auch in der Zeit, bevor die Marathonvorbereitung startet, ruhig auch mal mit bisschen alternativen Sportarten, auch mal Fahrrad fahren oder schwimmen oder Crosstrainer oder es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, kann man eigentlich die Grundlagenausdauer, glaube ich, über viele Wege sich holen und natürlich muss noch gar nicht die ganz hohen Umfänge laufen. Ist einfach wichtig, dass man viele Stunden trainiert und sich eine gute Basis aufbaut, auch das Krafttraining und so weiter nicht vernachlässigt, die Kraftausdauer und solche Geschichten. Und dann kann man quasi gestärkt in so eine direkte Marathonvorbereitung starten, wo dann natürlich mehr das Laufen im Vordergrund steht. Und man zunehmend, je näher der Marathon kommt, versucht man halt mehr Kilometer in der Wettkampfgeschwindigkeit mit in sein Training einzubauen. Also es fängt an mit relativ vielen lockeren Läufen und spitzt sich dann immer mehr zu, dass man halt versucht, einfach auch mal Richtung 20 Kilometer oder 25 im Training in der Wettkampfgeschwindigkeit mit unterzubringen.
Wie wichtig ist denn so ein Warm-up und so ein Cool-Down im Winter?
Also ich glaube, es ist nicht nur im Winter wichtig, aber im Winter vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es eben außenrum kalt ist und es auch ein bisschen länger dauert, bis die Muskulatur erwärmt ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, also weil es einfach das Warm-up schützt einen halt davor, dass wenn man dann mit einem Lauf losläuft, dass man sich dann irgendwie gleich was zerrt oder irgendwie verletzt. Und das Cooldown ist einfach schon der erste Schritt Richtung Regeneration und schnellerer Erholung und dadurch dann auch die Möglichkeit, die nächste Einheit früher zu setzen, als wenn man jetzt keinen Cooldown machen würde. Mhm.
Du hast auch vorhin erzählt mit der Stabilisierung. Ich glaube auch beim Marathon, viele denken immer, die Ausdauer ist so das A und O. Damit könnte man vielleicht Probleme bekommen, was bestimmt auch so ist. Aber die Stabilisierung ist doch auch wichtig, oder? Ich habe zum Beispiel mal so einen Halbmarathon gemacht und die Ausdauer war überhaupt nicht mein Problem, sondern eher, dass ich dann irgendwelche Schmerzen hatte im Knie oder auch in der Hüfte, was ich so gar nicht kannte. Es ist schon wichtig, oder? Krafttraining auch so ein bisschen Stabilisierung.
Ist wichtig und ich glaube auch wirklich, dass bei vielen Leuten nicht die Ausdauer für einen Marathon das Problem ist, weil die meisten, die jetzt hier auch einen Marathon laufen, die gehen auch 5 Stunden oder 100 Kilometer Fahrrad fahren und machen alles Mögliche. Die sind ja sehr aktiv normalerweise, machen aber halt viel in dem lockeren, untertourigen Bereich, würde ich sagen, und haben alle eine gute Grundlagenausdauer. Aber es ist doch was anderes, wenn man halt für sich dann doch eine höhere Geschwindigkeit läuft, dann braucht man andere Muskulatur, um das eben auch halten zu können. Und das ist, glaube ich, das, was du mit Stabilisierung meinst.
Ja.
Und dann kann es halt dazu kommen, dass man Probleme bekommt, wenn man noch selten über so eine lange Strecke diese Geschwindigkeit gelaufen ist und diese Muskelgruppen angesprochen hat. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich halt da gut darauf vorzubereiten mit Intervalltrainings oder sowas, wo man dann vielleicht auch mal 4x4 Kilometer in der Marathon-Pace oder 4x5 Kilometer, das sind so diese Königseinheiten. Ich glaube, die machen schon Sinn, dass der Körper sich halt daran gewöhnt, über eine längere Distanz und auch in der Ermüdung noch diese Geschwindigkeit zu laufen. Und dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein, den Marathon durchzulaufen.
Wenn wir jetzt mal einen Marathon nehmen oder wir nehmen jetzt mal eine Strecke von 5 Kilometern, ob jetzt vielleicht im Wald oder auch auf Asphalt in der Stadt, Thema Schuhe. Wie viele Schuhe hast du denn und ist es wichtig, unterschiedliche Schuhe zu haben?
Also ich glaube, ich bin da kein Maßstab, weil ich habe sehr viele Schuhe.
Hobbymäßig oder?
Ja, ich habe ja einen Ausrüster und der schickt mir immer sehr viele Schuhe und ich habe auch immer ganz gern mal von einem Modell mehrere Paare. Dann ziehe ich immer einen bei schönem Wetter an und einen immer beim Sauwetter.
Ah ja, okay.
Damit einer noch schön ist und auch auf Fotos schön aussieht und so. Da bin ich so ein bisschen, ja, ich denke mal, da bin ich jetzt nicht so der Maßstab in dem Sinn für jeden Breitensportler. Aber ich glaube schon auch für jeden Marathonläufer ist es wichtig, nicht nur ein paar Schuhe zu haben. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man jetzt vielleicht 4 oder 5 Mal die Woche läuft, dann auch 2 oder 3 Paar Schuhe zu haben oder 4 Paar. Und da kann man einfach durchwechseln. Die Schuhe halten auch länger, wenn man nicht den Schuh jeden Tag anzieht. Dann laufen die sich auch nicht so schnell ab, weil sich das Material immer wieder erholen kann. Und ich glaube, man sollte schon auch für die verschiedenen Einheiten verschiedene Modelle haben. Also es gibt halt Schuhe, die sind mehr für Tempoläufe und Wettkämpfe ausgerichtet. Die haben dann heutzutage teilweise auch eine Carbonplatte drin, die einen halt einfach noch ein bisschen schneller laufen lässt. Die sind aber jetzt vielleicht nicht so gut geeignet für den 2 Stunden easy Dauerlauf, weil das wäre dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Und dann gibt es halt für die verschiedenen Einheiten verschiedene Modelle. Also ich würde sagen, einen Schuh für lockere, lange Läufe, einen Schuh für Wettkämpfe und Tempoläufe und dann noch einen Schuh irgendwo so dazwischen, wo man sagt, okay, damit kann ich auch mal zügiger laufen. Das ist vielleicht so eine ganz gute Marschroute, die man sich vornehmen kann.
Dieses mit dem Carbon, hast du es mal ausprobiert? Was hältst du davon?
Ja, also im Spitzenbereich wird jetzt seit 2 Jahren oder 3 Jahren vielleicht schon eigentlich ausschließlich mit Carbon-Modellen gelaufen. Und es ist schon, wenn man das erste Mal früher die Wettkampfschuhe hat und dann das erste Mal in so einen Carbon-Schuh reingeht, ist es schon ein ziemlich gutes Gefühl. Die Schuhe sind eigentlich ein bisschen höher, im ersten Moment auch weicher, weil die haben auf der Carbonplatte normal noch so einen speziellen Schaumstoff, der dann in der Verbindung mit dem Carbon eben diesen großen ja, Rückstoß sozusagen bei jedem Schritt dem Läufer gibt. Und also ich finde es ein enorm cooles Gefühl und es macht super Spaß, mit den Schuhen zu laufen. Aber, und das ist eben das, was man, glaube ich, auch immer dazu sagen muss, man sollte es nicht übertreiben, weil die Schuhe schon, also bei mir zumindest, ziemlich stark auf Hamstring, Gluteusmuskulatur gehen. Das spürt man danach. Sie Wadenmuskulatur, sie gehen ein bisschen auf andere Muskeln, die man in den anderen Schuhen nicht ganz so stark benutzt. Und wenn man jetzt von heute auf morgen plötzlich ganz viel mit Carbon-Schuhen läuft, dann kann es auch relativ leicht zu Verletzungen kommen.
Also das merkt man dann richtig in der Muskulatur, ja?
Ja, also man hat nach einem Wettkampf mit einem Carbon-Schuh andere Muskeln, die man spürt, als nach einem Wettkampf mit einem herkömmlichen Race-Schuh.
Interessant. Wie sieht es denn während des Laufens im Winter mit der Energieversorgung aus? Gerade jetzt auch auf Langstrecken. Ich meine, wenn man 5-6 Kilometer läuft, braucht man natürlich jetzt nicht wirklich was. Zumindest geht es mir so. Aber bei längeren Strecken, wie versorgt man sich da am besten?
Also ich glaube, das Thema Energieversorgung auch im Training ist auch ein Thema, was zumindest im Laufbereich vielleicht so ein bisschen oft unterschätzt wird. Mhm. Also gerade die Radfahrer oder Triathleten, die ja auch so extrem viele Stunden trainieren, die achten da mehr drauf. Die haben eigentlich immer ihre Flasche oder irgendwas dabei. Im Laufbereich denkt man mal, ja, okay, ich bin ja nur jetzt eine Stunde oder eineinhalb unterwegs. Das kann ich auch ohne Energieversorgung während des Trainings machen. Kann man auch. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man gerade die intensiveren und längeren Einheiten alle ganz gut verpflegt, schon währenddessen, dass die Regenerationszeit auch hier deutlich kürzer ist und man auch die Einheiten in höherer Qualität absolvieren kann, weil es ist so ein bisschen wie bei einem Auto, wenn das Auto keinen Tank mehr hat, dann wird es auch nicht mehr fahren. Und genauso ist es eigentlich bei einem Läufer auch. Und was ich halt immer ganz gerne mache, ist halt mit Gels arbeiten, weil beim Laufen kann man jetzt natürlich nicht irgendwie 2 Liter Wasser oder so mit sich tragen. Also kann man schon, aber würde ich jetzt nicht tun. Und da gibt es ja die Gels, die kann man eigentlich ganz gut auch in die Tasche stecken und sich einfach ein bisschen Energie mitnehmen.
Unabhängig davon, dass der September dein Lieblingsmonat ist fürs Laufen, wie unterscheiden sich die Wettkämpfe im Herbst und im Winter zu denen im Sommer?
Also normalerweise ist es so, dass halt im Herbst und im Frühjahr die Marathonveranstaltungen ja eigentlich nur stattfinden, also die großen zumindest, wo es um die schnellen Zeiten geht, weil es eben auch im Juli, August zu warm ist. Also normalerweise starten halt die Marathonrennen Ende September dann, der Berlin-Marathon ist immer so der erste und dann geht es quasi bis Winter, bis Dezember, wo es dann in Europa viele Marathonrennen gibt und das gleiche dann im Frühjahr zwischen Februar und April. Und die Wettkämpfe unterscheiden sich eigentlich an der Streckenlänge, weil im Sommer, wenn es dann warm ist, dann läuft man halt, oder dann gibt es eigentlich auch mehr 10-Kilometer-Rennen, vielleicht mal einen Halbmarathon, aber nicht so viel längere Sachen. Und im Winter kann man wirklich die langen Dinger laufen, weil es halt von den Temperaturen einfach viel, viel besser ist und angenehmer ist. Also ich laufe sehr gern Rennen im Herbst und auch im Frühjahr, weil ich mich einfach bei 10 Grad wesentlich besser fühle im Wettkampf als bei 25 Grad auf den langen Strecken.
Das geht mir ganz genauso im Sommer. Das ist einfach auch immer so drückend und gerade in so einer Stadt wie Frankfurt am Main, wir haben hier die Hochhäuser, unheimlich viel Beton und dann heizt sich das ja auch nochmal auf. Selbst wenn 25 Grad sind, gefühlt sind es 35.
Ja, genau. Und deshalb ist einfach Frühjahr und Herbst die beste Jahreszeit jetzt fürs wettkampfmäßige Laufen. Also es ist eigentlich die PB-Jahreszeit.
Der wichtigste Tipp, den du so Marathon-Neulingen mit auf dem Weg geben würdest, wäre welcher?
Also ist die Frage, ob man jetzt schon sagt, man will jetzt schon Marathon laufen, hat sich darauf schon vorbereitet, dann würde ich ihm im Marathon den Tipp geben, nicht zu schnell loszulaufen, weil wenn man zu schnell losläuft, dann verliert man unheimlich viel auf der zweiten Streckenhälfte. Das hat man auf der ersten Streckenhälfte sicher dann nicht gut gemacht. Also es ist wesentlich besser und verträglicher, wenn man den Marathon langsamer angeht und die zweite Hälfte versucht, schneller zu laufen. Das ist so der berühmte Negative Split. Dann fühlt man sich auch viel besser, wenn man dann eigentlich auf der zweiten Hälfte fast nur am Überholen ist, weil die meisten halt wirklich einfach langsamer werden, ist dann auch wieder der mentale Aspekt. Also ich würde jedem Neuling raten, einfach wenn er sagt, okay, mein Ziel ist vielleicht 4 Stunden, dann nicht genau 2 Stunden anzugehen, sondern vielleicht nur zwei Stunden und 2 oder 3 Minuten einfach, dass man dann die zweite Hälfte schneller laufen kann. Und dann macht es auch gleich viel, viel mehr Spaß. Und wenn man jetzt nur mit dem Gedanken spielt, einen Marathon zu laufen, dann würde ich sagen, vielleicht nicht gleich als allererstes einen Marathon vornehmen, sondern vielleicht mal zwischenrein erstmal einen Halbmarathon ausprobieren, weil ich glaube, viele melden sich gleich als allererstes mal für einen Marathon an und ein Marathon macht halt nur Spaß, wenn man wirklich auch sich darauf vorbereitet hat und den gut durchlaufen kann. Ansonsten, glaube ich, ist man auch bei einem Halbmarathon ganz gut aufgehoben.
Was mich ja am meisten demotiviert hat, muss ich sagen, beim Halbmarathon. Marathon bin ich noch nie gelaufen, habe ich mir noch nie zugetraut, reizt mich aber total. Beim Halbmarathon war es so, das war so mein Ding, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob das hier so optimal läuft für dich gerade, Anne. Mich haben unfassbar viele Menschen überholt. Ich habe mich einfach so langsam gefühlt und irgendwie hat das was gemacht mit mir mental, muss ich sagen. Aber da sollte man sich auch abgrenzen eher, oder? Auf sich gucken.
Die Frage ist, wann haben sie dich überholt? Direkt am
Zeit.
Anfang oder?
Kontinuierlich gefühlt. Ja. Nee, es war am Anfang und am Ende.
Ja gut, am Anfang, glaube ich, braucht man sich gar keinen Stress machen, weil es gibt eben viele Leute, die laufen immer so schnell los, als ob es jetzt gleich einen Weltrekord laufen würden, so nach dem Motto. Viele denken oder können irgendwie nicht so einschätzen, wie lang dann doch so ein Halbmarathon oder Marathon halt auch ist. Also ich glaube, am Anfang, da würde ich mir gar keinen Stress machen, wenn ich überholt werde. Und am Ende ist dann halt die Frage, bist du deutlich langsamer geworden als davor? Und
bin ich?
Die anderen sind einfach nur gleich schnell gelaufen. Genau. Dann muss man sich halt überlegen, vielleicht bin ich dann doch immer noch einen Tick zu schnell am Anfang gestartet, weil natürlich sollte das Ziel sein, nicht am Ende deutlich langsamer zu werden, sondern im Idealfall sich eher noch zu steigern. Dann macht es halt einfach deutlich mehr Spaß, weil dann ist man derjenige auf der Überholspur.
Das beherzige ich mal. Zum Abschluss, kleiner Blick in die Zukunft. Welche sportlichen Ziele hast du denn noch vor dir?
Also ich hatte jetzt die letzten Wochen und Monate leider ein bisschen Probleme mit einigen Krankheiten und für mich ist jetzt erstmal wichtig, wieder stabil einfach kontinuierlich zu trainieren, gesund zu sein und dann möchte ich auch wieder einen Marathon laufen. Wann das jetzt genau sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich bin jetzt von der Bestzeit her bei 2 Stunden 33 und natürlich ist so diese 2 Stunden 30 Marke schon auch so ein Traum, den man hat, dass man da rankommt oder die unterbietet und das treibt mich an und ich hoffe, dass das dann irgendwann mal klappt.
Ich drücke dir dafür alle Daumen. Thea Heim aus München, unsere heutige Interviewpartnerin im Podcast, Hoka-Athletin auf der Langdistanz. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, dass du auch wieder fit wirst, wenn du sagst, du hattest ein bisschen mit Krankheit zu tun. Alles Gute für dich.
Vielen Dank und auch danke für die Einladung und dieses beeindruckende Interview hier in dem Studio.
Sehr, sehr gerne.
Danke. Tschüss.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Mainova Energie Academy Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mainova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Lauf-Events aus der Region. Jetzt anmelden auf mainova-aktionen.de.